1.1.2017. Da gab es die Jahreslosung und es gab eine Szene, die mich ziemlich beschäftigt hat. Es gab eine Szene, die ist mir nachgegangen. Und es hat mir keine Ruhe gelassen. Ich musste mich mit dieser Szene noch irgendwie beschäftigen. Und ich möchte euch in die Überlegungen mit dieser Szene mit hineinnehmen. Was war damals geschehen? Wir hatten die Jahreslosung. Gott spricht: Ich schenke euch ein neues Herz und lege einen neuen Geist in euch. Ich hatte damals gesagt, dass dieser Vers in einem historischen Kontext steht. Der ist wichtig zu verstehen. Es gab hier das Nordreich und das Südreich. Gestartet sind sie mit einem gemeinsamen König, David, Salomo. Dann gab es eine Trennung, Nordreich und Südreich. Und das Nordreich hatte Priester und Propheten und das Südreich Judäa hatte Priester und Propheten. Und das Volk, und vor allem auch die Herrscher dieser damaligen... Eigentlich ja. So, jetzt. Gut, vielen Dank. Vielen Dank. Ich fange aber jetzt nicht nochmal an. Ja? Gut, danke. Also, und die Herrscher hatten sich von Gott abgewendet und das Ergebnis war, dass das Nordreich Israel erobert wurde, in die Verbannung geführt wurde und es ist untergegangen. Parallel dazu passierte auch nicht ganz so schnell, aber eine ähnliche Entwicklung im Judäischen Reich. Und es gab hier einen Propheten Hesekiel, der war bei diesem Transport in die Verbannung war er dabei. Und er hat das Volk gewarnt, kehrt um. Hunderte, viele, viele Jahre lang hat Gott um sein Volk gerungen, hat Propheten geschickt und hat gesagt, bleibt dabei. Es kommt, bleibt. Am Ende ist das Volk in die Verbannung deportiert worden. Und das Buch Hesekiel ist in verschiedenen Teilaspekten eingeteilt. Es gibt die Berufungsgeschichte von Hosea, es gibt die Gerichtsreden und es gibt eben diese Verheißung, in der dann eben diese Wiederherstellung angekündigt wird, in der auch unsere Jahreslosung steht. Gott spricht, ich schenke euch ein neues Herz und lege einen neuen Geist in euch hinein. Und Hesekiel zeichnet in unterschiedlichsten Bildern das nach, um es verständlich zu machen. Was bedeutet das? Wie verhaltet ihr euch? Und Gott gibt ihm immer wieder neue Bilder und er führt die Gehorsams aus. Er musste 360 Tage nur auf der rechten Seite oder auf der linken Seite schlafen, um eben deutlich zu machen, so halsstarrig ist das Volk. Er hat es gemacht. Er hat sich die Haare frisiert, er hat sich einen Bart abgeschnitten, er hat das gemacht. Er war da ganz treu, um immer wieder diese Bilder zu transportieren. Am Ende zeigt er, was Gott vorhat. Das Bild vom Hirten, das Land, das neu bewohnt und bebaut werden soll und Frucht bringen soll und eben auch das Bild vom neuen Herz und neuen Geist. Also mitten in der Gefangenschaft wird dem Volk etwas Neues erzählt. Dem Volk, das in der Gefangenschaft ist, wird etwas Neues erzählt. Wir wissen, wie die Geschichte weitergeht. Am Ende kehrt das Volk wieder zurück. Also das, was Hesekiel angekündigt hat, das Volk kehrt wieder zurück, ist eingetreten. Wir wissen das. Jetzt würde man ja meinen, dass wenn jemand in der Gefangenschaft etwas Positives zugesprochen bekommt, dass das ihn ermutigt. Umso erschrockener war ich, als ich auf einen Vers in Hesekiel gestoßen bin, der etwas ganz anderes beschreibt. Könnt ihr euch das vorstellen? Gott schickt seinen Propheten, nachdem es in die Gefangenschaft geführt worden ist, gibt ihm ermutigende Worte. Und dann kommt eine Reaktion, die hätte ich nicht erwartet. In meiner Bibel steht da drüber Gleichgültigkeit der Verbannten. Ich lese euch das mal vor. Dann kommen sie in großen Scharen, setzen sich vor dich hin, Klammer auf, vor Hesekiel, Klammer zu, und hören, was du ihnen sagst. Doch sie richten sich nicht danach. Sie tun so, als würden sie deine Worte begierig aufnehmen, aber insgeheim trachten sie nur nach ungerechtem Gewinn. Du bist für sie wie einer, der Liebeslieder singt, eine schöne Stimme hat und gut auf der Harfe spielt. Sie hören deine Botschaft, aber sie handeln nicht. Da war ich doch ziemlich überrascht und betroffen zugleich. Das Volk Israel ist ja an vielen Stellen nur ein Spiegel für unser Verhalten. Es ist eingetreten, jawohl, das Volk Israel ist zurückgekommen. Und das ist auch die Situation dieser Jahreslosung. Und trotzdem sitzen die da in der Verbannung und ignorieren das. Sie tun so, als wenn sie es verstünden, als wenn sie es hören würden, aber sie tun es nicht. Damals am 1. Januar habe ich dann gesagt, wir haben zwei Situationen. Wir haben die Situation der Gefangenschaft. Und parallel dazu haben wir die Situation in der Jahreslosung, dass etwas Neues entsteht. Und dann haben wir zwei Gruppen gebildet. Hier war die Gruppe kreativ malend, die sich damit beschäftigt hat, was entsteht Neues. Da hinten war die Gruppe, die sich damit beschäftigt hat, wie sieht es in einer Gefangenschaft aus. Und es ist malerisch etwas dargestellt worden. Es wurde gemalt. Es wurde gemalt, die Leute sind zusammengesessen. Timon, machst du weiter? Es wurde gemalt, in Gruppen zusammengesessen, weiter. Es wurde hier überlegt, wie kann man das pantomimisch mit einem Spiel darstellen. Da hinten wurde auch gemalt, Bilder wurden aufgehängt. Ja, und auf dem Boden gekniet und gemalt. Hier hat Raimund sich beschäftigt. Hier wurde ein Anspiel sich überlegt. Und ich habe euch ein paar dieser Ergebnisse mitgebracht. Da war hier zum Beispiel dieses Bild: Am Ende ist Licht mitten in der Dunkelheit. Ein Mensch mit Tränen in den Augen, weinend. Hier hat jemand gemalt, wie ein Herz rausgerissen, ein neues Herz reinkommt in das Leben. Oder jemand hat sich überlegt, das Herz so zu malen, mit einem Weg. Wenn man das Herz hat, gibt es Weisung, man weiß, wo es lang geht. Aber eben auch hier der Auszug aus dem Land, kaputt. Jesus, Gott hat gewarnt das Volk und er weint, hier ist eine Träne über das Volk. Und sie machen sich auf dem Weg zu Tausenden und sie wissen nicht, wo es hingeht. Und kommen in ein fremdes Land, in eine fremde Kultur. So wurde das dargestellt. Aber das war nicht die Szene, die mich beschäftigt hat, klasse dargestellt. Aber es gab eine, die mich ziemlich beschäftigt hat. Friedbert, kommst du mal nach vorne. Kannst du dir das anziehen? Nur für den Kopf. Nur für den Kopf. Ich habe irgendwie die Arme vergessen, stimmt's? Ja, wir könnten, aber es sieht vielleicht bequemer aus. Jetzt nicht bewegen, sonst ist der Pullover kaputt. Hier, da, hier, da. Hier. Ach so, machst du das, ja, okay. Ach, du hast auch ein Messer. Ja. Oh. Also, echter Respekt. Klasse, klasse. Also, was meine ich, was hat mich so beschäftigt? Es gab eine Szene, da hatte Friedbert einen Stock in der Hand und hat hier Leute vorangetrieben. Klar, das war die Situation von Israel, die Gefangenen. Er hat sie hier vor sich hergetrieben. Und zuerst dachte ich, ja, gut dargestellt. Aber es hat mich total gestört. Wie kann jemand meine Geschwister schlagen, die ich lieb habe? Und er hat nicht so zart, ich weiß nicht, was du da in der Hand hattest, aber er hat richtig draufgehauen. Er hat meine Geschwister, meine Brüder und Schwestern geschlagen. Und ich wollte eigentlich dazwischen gehen und sagen, kann man schon theaterisch darstellen, aber ist ja wohl ein bisschen übertrieben. Und Friedbert hieb weiter auf die ein. Und sie kamen dann hier den Gang entlang. Und die, die ich lieb hatte, die hat er getrieben. Und da hatte ich gedacht, ist das nur die Geschichte von Israel? Geht es heute nicht? Geht es nicht anders zu? Ist das Bild von gefangenen Menschen nur damals aktuell und heute nicht mehr? Sind wir nicht alle irgendwie eingebunden, eingewickelt in das tägliche Allerlei? Sind wir befreit, so wie Gott es uns zusagt? Wissen wir es nur vom Kopf, aber nicht vom Herzen her? Leben wir den Stand der Befreiten, das, was Jesus zu uns sagt? Sind wir die Königskinder, die Erben des Reiches Gottes? Fühlen wir uns, gestalten wir so unseren Alltag? Und ich nehme euch jetzt in meine weiteren Gedankengänge hinein. Ich wollte Friedbert diesen Plastiksack anziehen. Den hat er jetzt. Und dann wollte ich, wie ihr das auch in diesem Theaterstück gemacht habt, übertragen. Diese Antreiber, das war so mein Bild. Und ich wollte euch jetzt bitten, nennt mir doch mal typische Antreiber. Und das wollte ich hier alles auf dem Friedbert draufkleben. Weil die Antreiber uns nicht in Ruhe lassen. Und weil es eine ganze große Menge davon gibt. Und sie fesseln uns und sie nehmen uns in Beschlag. Zum Beispiel das Thema Sorge. Gott hat uns geboten, uns keine Sorgen zu machen. Und wie oft breche ich persönlich dieses Gebot? Gott fordert uns auf, mit allem, was uns beschäftigt, zu ihm zu kommen. Und Gott hilft anders, als ich möglicherweise erwarte. Ich habe einen netten Spruch gelesen. Gott hilft nicht aus der Not, aber in der Not. Er ist da, mittendrin. Und da gibt es wunderbare Verse. Deshalb hab keine Angst vor der Zukunft. Es ist doch genug, wenn jeder Tag seine eigenen Lasten hat. Gott wird auch morgen für euch sorgen. Auch keine Tasche mit Kleidern, keine Schuhe, kein Wanderstock sollt ihr mitnehmen. Gott wird für euch sorgen. Aber nur allzu schnell ersticken die Sorgen des Alltags, die Verführung des Wohlstands und die Gier nach all den Dingen des Lebens die Botschaft von Gottes. Habt keine Angst. Lukas 12, 22, Gott kennt unsere Sorgen. Seine Jünger ermutigte Jesus, macht euch keine Sorgen um euren Lebensunterhalt, um Essen, Gesundheit und Kleidung. Hört auf, also ängstlich danach zu fragen, was werden wir essen? Was werden wir trinken? Macht euch darüber keine Sorgen. Macht euch keine Sorgen, ihr dürft Gott um alles bitten, sagt ihm, was euch fehlt und dankt ihm. Das ist die Botschaft der Bibel. Und was macht Bernd Jörglacek am Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag? Was für ein Antreiber. In meinen Gedanken habe ich dann gesagt, dass Sorgen doch ein Thema wäre. Und dann könnte jemand sagen, Bernd, was weißt du eigentlich von Sorgen? Weißt du, wie es bei mir aussieht? Kannst du da vorne hinstellen und sagen, Sorgen sind relevant, du hast doch keine Ahnung. Und da habe ich mir überlegt, der Friedbert reicht vielleicht gar nicht aus, um all die Antreiber da drauf zu kleben. Weil jeder Antreiber ist eine subjektive Wahrheit, ist eine subjektive Wahrnehmung. Es gilt persönlich. Wenn ich sage, ich habe das und das, sagt Martin zum Beispiel, ach, was ist denn das? Das ist doch Pillepalle, das machst du so und so, hast die Lösung und zack, aus. Ja, und dann ist das aus meinem Leben. So ist es aber nicht. Ich nehme es anders wahr. Es ist mein Antreiber. Und der reicht gar nicht aus, der Friedbert, das alles aufzunehmen. Zum Beispiel, wenn diese Antreiber das Denken verpesten. Wenn Festlegungen in unserem Leben ausgesprochen sind, wenn ich zum Beispiel in einer Konkurrenz mit meinem leiblichen Bruder oder Schwester stehe, die ist 100 Kilometer entfernt und trotzdem beschäftigen die mich und treiben mich an. Ich will ja zeigen, dass ich besser kann. Oder ich will noch zeigen meiner Mama, dass ich zu etwas gekommen bin. All diese Dinge. Und so hat jeder persönliche Antreiber und Binder. Also habe ich diesen Gedanken verworfen, den Friedbert voll zu clustern. Vielen Dank, Friedbert, du hast es gut gemacht. Ich kam dann zu einem anderen Gedanken, dass dem gegenüber steht eine ganz andere Wahrheit, nämlich die Wahrheit Jesus mit seiner Liebe zu uns. Ich muss mir bewusst sein, was seine Wahrheit in meinem Leben wirklich bedeutet, in meinem, ihr in eurem. Jesus lebt und wir rufen uns das gegenseitig zu Ostern immer zu. Der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden, aber das gilt ja nicht nur zu Ostern. Das gilt, wie ich gesagt habe, Montag, Dienstag, Mittwoch, dann, wenn die Antreiber real werden. Und Jesus lebt, das ist eine Wahrheit, die ins Bewusstsein reinkommen muss. Und bei alledem ist es wichtig, dass wir diesen Fixpunkt im Leben haben als einen realen Fixpunkt. Wir brauchen Orientierung. Wir brauchen jemanden, der die Wahrheit über uns kennt, der sie ausspricht, der die Liebe zu mir und zu euch ausspricht, zu dem ich kommen kann, wie ich bin, der mir ein neues Herz schenken will. Und da bin ich bei der Jahreslosung. Gott spricht, ich schenke euch ein neues Herz und lege einen neuen Geist in euch. Jesus und seine Tat am Kreuz ist dieser Fixpunkt, von dem alles andere beurteilt werden muss. Ich brauche diesen Fixpunkt und erst von diesem aus kann ich das andere bewerten. In Galater 2, Vers 20 steht: Jetzt habe ich ein neues Leben. Es wird nicht mehr von meinem alten Ich bestimmt, sondern von dem auferstandenen Christus, der in mir lebt. Mein Leben auf dieser Erde erhält seinen Sinn durch den Glauben an Jesus Christus, den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich in seiner Liebe für mich geopfert hat. Das ist das Zentrale. Jesus muss der Fixpunkt im Leben werden, von dem aus ich alles beurteilen kann. Ich brauche Jesus zur Beurteilung dessen, was mir in meinem Leben wichtig ist und was nicht. Ich brauche Jesus, um die Relevanz für mein Leben abzuschätzen. Ich brauche ihn als Maßstab. Diesen Maßstab Jesus brauche ich. Und wir in der Gemeinde, wir sind eine Gemeinde, die ist unterwegs. Wir wollen uns gegenseitig stärken, herausfordern. Ob das gelingt, ist was anderes, aber zumindest sind wir unterwegs. Wir wollen uns gegenseitig stärken und uns daran erinnern, Jesus ist dieser Fixpunkt im Leben. Und ich glaube, dass hier wirklich keiner sitzt, sonst würde ich mich mit ihm gerne unterhalten, der ein perfektes Leben führt und sagt, ich brauche Jesus nicht. Und wie oft leben wir an dem Ziel Jesus vorbei? Diese Beziehung zu Jesus ist das Fundament, ist die Basis, von der aus ich alles andere beurteilen kann. Und dieser Fixpunkt ist real, es ist keine Theorie. Ich bin immer noch dabei, euch mit hineinzunehmen in meine Gedanken. Also das Modell Friedbert habe ich verworfen. Aber die Antreiber sind da. Und die Theaterleute damals hatten dann diese drei Schilder, an denen dann die Truppe vorbeigezogen ist. Sünde, Gottes Wort und Erlösung und Befreiung. Die haben das schon ein Stück weit vorweggenommen. Und genau dafür ist Jesus gestorben. Und der Heilige Geist ist der Übersetzer. Und ich möchte euch jetzt einladen, mit mir ein Bild darzustellen. Ich brauche dazu jeden von euch. Ich brauche eure Mithilfe. Also folgendes. Diese Schnur reicht für drei Personen. Also jede dritte Person nimmt sich eine Schnur, ich lasse das durchgehen. Dann ist auf dieser Schnur 8,30 Meter aufgewickelt und abgeschnitten. Die nimmt der Erste. Dann bleiben noch 16 Meter übrig. Die nimmt ihr und teilt sie in der Mitte und damit hat dann jeder dieser drei 8,30 Meter. Wenn ihr soweit seid, hier vorne liegen Cutter, und Friedbert hat schon sein Messer, dann schneidet ihr das auseinander, sodass jeder nachher am Ende 8,30 Meter hat. Und wenn ihr das habt, dann geht ihr hier an das Kreuz, nicht dran ziehen, das ist nicht ganz stabil, wickelt das so einmal und zieht es durch, sodass ihr dann am Ende im Abstand von 4 Meter zwei Enden habt. Und dann möchte ich euch bitten, dass ihr das hier dran bindet und um dieses Kreuz herum einen Kreis bildet. Also, wir fangen nochmal an. Jeder Dritte, alle drei Personen kriegen eine Schnur. Nimm's weiter. Hier sind Cutter hinten und ihr könnt einfach nehmen und es dann schneiden. Nee, eins ist geschnitten. Eins ist geschnitten und die anderen müssen nur abgerollt und dann. Also abrollen, einer hat eine und die beiden anderen ganz abrollen und in der Mitte teilen. Nee, Peter, du brauchst es nicht. Du musst das lange Ende nur teilen, dann hast du es automatisch. Okay. Ja. Also einer hat eine abgeschnittene Länge, den Rest in der Mitte teilen und dann hat jeder eins. Dann haben alle drei eins. Nein, nicht so. Was? Nee, das sind 4 Meter. Das ist eine Person.
Und was sollen wir jetzt tun?
Das jetzt hier.
Ich habe schon 8 Meter
dran. Ja, genau. Dann das in der Mitte. Dass beide Enden, warte mal schnell, beide Enden gleich. Warte, nicht so. So geht's auch. Ja. Na, wo ist das andere Ende? So. So. So schön zusammen und dann im Kreis aufstellen. Ja. Nee, bitte nicht. Das würden dann die Ingenieure machen wollen. Warte mal, das da muss weg. Ich danke euch ganz herzlich. Das mit dem Kreis habe ich mir eleganter vorgestellt. Aber das ist genau so, wie ich mir das vorgestellt habe. Wir alle sind mit dem Kreuz miteinander verbunden. Jesus ist unser Maßstab und Mittelpunkt. Wir haben uns entschieden, Jesus in der Mitte unseres Lebens zu stellen. Und diese Entscheidung kann jeder so oft treffen, wie es nötig ist. Keiner braucht sagen, ich brauche Jesus nicht. Wir sind alle durch Gnade gerettet und angenommen. Hier ist keiner, der besser ist. Gott kennt uns durch und durch. Er kennt mich, er kennt euch. Und er meint es absolut gut mit uns, wie sonst niemand auf dieser Welt. Und ich möchte euch das, wo die Fläche vom Friedbert nicht ausgereicht hätte, jeden einzelnen Punkt, was in eurem Leben relevant ist, anzuheften, möchte ich euch jetzt bitten, dass ihr mit Jesus in einen direkten Dialog tretet. Das, was euch in den Sinn kommt, könnt ihr mit ihm besprechen. Jesus ist real. Und ihr könnt ihn auch um den Mut bitten, das zu tun, was euch in den Sinn kommt. Und nichts ehrt Gott mehr als Gehorsam. Und nur wenn wir das tun, was Jesus uns sagt, wird unsere Beziehung gestärkt. Und mit Jesus zusammen können wir unsere Beziehung zu ihm neu gestalten. Immer wieder neu. Und wir dürfen, wenn die Antreiber hochkommen, dürfen wir das als Realität dagegen stellen, dieses Kreuz. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch alles zufallen. Und wir dürfen unsere Beziehung neu mit ihm bedenken. Und er wird mit euch reden. So vielfältig wie ihr seid, wird er mit euch reden. Wir wollen jetzt still sein und das Musikteam beginnt nach einer Zeit mit dem Lobpreis. Ihr könnt dann stehen bleiben oder euch setzen. Ihr könnt die Leute, wenn ihr Gebet wollt, die Leute mit dem Sticker ansprechen oder wenn ihr sonst zu jemandem Vertrauen habt. Könnt ihr euch segnen lassen und ihr könnt eure Anliegen bringen. Jesus ist der Mittelpunkt. Er ist eine Realität. Wir sind über das Kreuz miteinander verbunden.